Liebe Freunde, liebe Bäcker, ich begrüße euch zum The Port Magazin Nummer 41. Wie immer habe ich die interessantesten Branchen-News der letzten Wochen zusammengetragen, um aufzuzeigen, wie vielschichtig und interessant die Welt der Videospiele abseits von Spiele-Releases, von Trailern und irgendwelchen DLC-Ankündigungen eigentlich ist. Diesmal erfahren wir vom Riesenschreck, den russische MMO-Spieler erlebten, als plötzlich ihr Spiel offline ging, samt ihrer über mehrere Jahre angesammelten Spielerdaten. Wir erfahren, dass der Entwickler DICE in Stockholm aktuell gehörig Mitarbeiter verliert und warum das passiert. Wir erfahren, dass Games mehr und mehr Anteil am weltweiten Internetverbrauch haben und erfahren dazu ein paar Zahlen. Dann kommen wir zur größten News der letzten Tage, und zwar zur Aufregung um 100 Stunden Arbeitswochen bei Rockstar Games und zum Gerücht der Woche, kauft Microsoft etwa Obsidian? Zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Bonus, und zwar ein Gespräch mit dem Deck13-Mitarbeiter Michael Hoss über seine Erfahrungen mit dem Spiele-Publishing in China, ein Thema, das ich hier immer wieder mal im Magazin und auch im Magazin Spezial angesprochen habe, deswegen finde ich, passt das hier gut rein. Ich hoffe, da ist für jeden von euch ein interessantes Thema dabei. Und wozu jetzt noch groß reden, legen wir los. Black Desert Online geht in Russland vom Netz, Spieler bangen um ihren Fortschritt. Einen Schock erlebten russische Spieler des Free-to-Play-Korea-MMOs Black Desert Online. Das Spiel, das in Russland seit 2015 vom Publisher GameNet lokalisiert und betrieben wurde, war ab dem 12. Oktober plötzlich nicht mehr live. Die Server wurden vom Betreiber, dessen Vertrag vom koreanischen Entwickler Pearl Abyss aufgekündigt wurde, einfach abgestellt. Die Spielerdaten, in die viele User 3 Jahre ihres Lebens und so einige Rubel investiert haben, die schienen zunächst unrettbar verloren. So zumindest war die Lage in der letzten Woche. Nachdem GameNet in einer Stellungnahme gegenüber dem Entwickler ätzte und erklärte, dass man sich nach 5 Meetings in Korea nicht einig geworden wäre und dem Entwickler der legale Prozess zum Übertragen der Spielerdaten nach russischem Recht einfach zu aufwendig wäre, weshalb nun alle Daten weg seien, scheint sich diese Situation aber zu entspannen. Am 17. Oktober vermeldete Pearl Abyss auf der russischen Website zum Spiel, dass man eine Einigung mit GameNet erzielt habe und nun den Prozess der Spielerdatenmigration beginnen werde. Das ist allerdings ein langwieriger Prozess und man entschuldigt sich hier auch für die mangelnde Kommunikation, während die Server offline gingen. Außerdem arbeite man an einer hauseigenen russischen Lokalisierung des Spiels und freut sich darauf, die Spielerbasis von Black Desert Online bald wieder im Spiel zu begrüßen. Das ist jetzt eine sehr nischige Nachricht, aber meiner Meinung nach ein schönes Mahnmal. Die Story zeigt uns das Risiko auf, dass man bei der Teilnahme an diesen global operierenden MMOs und Game-as-a-Service-Spielen eingeht. Aus heiterem Himmel, ob durch einen Hack, durch eine Publisher-Pleite oder wie in diesem Fall das Ende eines Lizenzdeals, können solche Spiele vom Netz gehen. Und im schlimmsten Fall ist alles, wofür man jahrelang arbeitete, verloren. Zum Glück für die russischen Black Desert-Spieler scheint die Sache nun doch gut auszugehen. Aber der Stress, vermeintlich all ihren Spielfortschritt verloren zu haben, den machten sie dennoch mit. Und das war sicher keine schöne Zeit für die Community. DICE verliert über 40 Mitarbeiter in Stockholm. Am 18. Oktober erschien eine Story des schwedischen Magazins Digital über DICE in Stockholm. Der Entwickler, den kennt man von Star Wars Battlefront 2 oder den Battlefield-Spielen, habe dem Bericht zufolge in diesem Jahr bereits 40 Mitarbeiter verloren und man erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt. EA DICE gehört zu den größten Arbeitgebern der schwedischen Spielebranche mit über 700 Angestellten in ganz Schweden. Bei DICE in Stockholm sind etwa 400 Fachkräfte angestellt. Das Studio verlor also etwa 10% seiner Mitarbeiter. Diese Entwicklung kommt, nachdem DICE lange Zeit eine recht niedrige Mitarbeiterfluktuation hatte und sie betrifft auch Angestellte, die seit über 10 Jahren beim Studio sind. Als Hauptgrund nennt der Artikel von Digital die wachsende Konkurrenz durch andere Entwicklerstudios, die nach erfahrenen Entwicklern suchen. So folgten mindestens 13 Mitarbeiter dem ehemaligen DICE-Chef Patrick Bach zu seinem neu gegründeten Ubisoft-Studio. Auch Epic Games hat ein neues Stockholm-Studio geöffnet und in der Stadt gibt es ohnehin genügend andere Top-Studios, etwa Paradox oder Avalanche. Ein weiterer Grund: Nachdem der Launch von Star Wars Battlefront 2 im vergangenen Jahr gnadenlos floppte, hätte DICE das Spiel in kürzester Zeit radikal umbauen müssen. Diese Zeit sei sehr belastend für das Team gewesen. Das ist jetzt kein Skandal, wie die plötzliche Schließung von Telltale Games, über die ich im letzten Magazin berichtete, über die die Mitarbeiter vorab nicht informiert wurden und denen teils nicht einmal ausstehendes Gehalt gezahlt wurde. Das ist vielmehr ein interessanter Aspekt einer Branchenmetropole. Eben weil es dort zahlreiche große Studios auf kleinem Raum gibt, können Mitarbeiter flexibler zwischen Arbeitgebern wechseln. Und die Sache zeigt auf, dass Star Wars Battlefront 2 nicht nur Spieler enttäuschte, mich ließ der Shooter etwa wirklich kalt, ich hatte kaum Spaß damit, sondern auch das Team belastete. Hoffentlich sorgen die vielen Abgänge bei EA DICE für ein paar mitarbeiterfreundliche, positive Entwicklungen im Studio. Nicht, dass am Ende das passiert, was bei EA Studios immer zu passieren scheint, wenn es mal Probleme gibt, der Laden wird dicht gemacht. Aber herrje, jetzt bin ich schon wild am Spekulieren, Schluss damit, kommen wir zum nächsten Thema. Traffic-Analyse. Gaming verbraucht mehr und mehr Bandbreite. Anfang Oktober veröffentlichte der kalifornische Netzwerkausrüster Sandvine eine Analyse seiner Netzwerkdaten, sowohl aus dem Mobil- als auch vom kabelgebundenen Internet, die über 2 Milliarden User erzeugt haben. Diese Studie gibt einen Überblick über die Internetnutzung der Welt, klammert jedoch China und Indien aus. Und sie zeigt, Gaming wird hierbei immer präsenter. An der Spitze der Internetauslastung durch einzelne Dienste steht zwar Netflix mit 15% Traffic-Anteil, danach kommt noch YouTube mit 11,3% und Amazon Prime mit 3,7%, aber dann, neben anderen Netzwerkprotokollen und Übertragungssystemen, finden wir in den Top 10 der Internetverbraucher auch PSN-Downloads. Satte 2,7% des weltweiten Traffics macht das PlayStation Network aus. Die Analysten erklären das durch die hohe Dateigröße von Spielen heutzutage. Call of Duty Black Ops 4 mit seinen 101 GB verbraucht so viel Datenvolumen wie 14 Stunden 4K-Streaming. In Europa, nur bezogen auf den Downstream, also Daten, die zum User gesendet werden, ist das PSN sogar bei 3,7%. Und hier taucht dann auch Steam auf mit 2,8%. Und mittendrin Twitch mit 3,1% Downstream-Anteil. Gaming mit all seinen Facetten nutzt mehr und mehr Internetbandbreite, so die Analysten, die übrigens auch Gaming generell betrachten. Und da stellen sie fest, 51,53 aller Verbindungen, die von Games aufgemacht werden, gehören zu League of Legends. Ein Beleg für die Beliebtheit des Spiels, aber auch ein Hinweis darauf, dass die Anwendung nicht gerade optimal programmiert ist. Die Top 10 der Spiele mit dem höchsten globalen Traffic-Anteil lese ich jetzt auch mal vor. Auf Platz 1 also League of Legends, auf Platz 2 Fortnite, danach Overwatch, Minecraft, PUBG, auf Platz 6 dann Destiny, gefolgt von World of Warcraft, dann kommt Warframe, dann Black Desert Online und zuletzt der Mobile-Titel Clash of Clans. Und in den USA führt übrigens Fortnite vor allen anderen Spielen. In dieser Region schlägt es sogar League of Legends, aber eben nur in den USA. Wohlgemerkt, diese Zahlen schließen China und Indien aus. Sie treffen also nicht wirklich eine hundertprozentige Aussage über den weltweiten Internetverbrauch. Sie zeigen aber eindrucksvoll auf, wie Online- und Service-Spiele auch den Datenverkehr der Welt bestimmen oder zumindest verbrauchen. Wer mehr in der Studie stöbern will, und die Analyse ist wirklich schön aufbereitet und betrifft auch sowas wie Entertainment-Dienstleister, also Streaming-Dienste, sie zeigt auf, dass über die Hälfte des weltweiten Datenverkehrs mit Videostreaming zu tun hat, dem verlinke ich sehr gern die Quelle, wie gewohnt im Artikel zur Sendung auf gamespodcast.de. Man muss sich anmelden, um diese Studie runterladen zu können, aber offensichtlich ist es nicht allzu wichtig, welche Daten man da angibt. Entrüstung um 100 Stunden Wochen bei Rockstar. Die größten Wellen in den letzten Wochen und Tagen schlug ein Artikel mit Zitaten von Rockstar Games Mitbegründer Dan Houser, der am 15. Oktober in der Zeitschrift New York erschien und seitdem auch unter Vulture.com veröffentlicht wurde. Konkret waren es diese Zeilen über die Arbeiten am Skript von Red Dead Redemption 2, die vielerorts für Diskussionen und erhitzte Gemüter sorgten. Zitat: Das Polishing, das Umschreiben und die Änderungen, die Rockstar durchführt, sind immens. Wir haben 2018 mehrmals 100-Stunden-Wochen eingelegt, erklärt Dan. Das Spiel erhält 300.000 Animationen, 500.000 Dialogzeilen und noch eine größere Menge Codezeilen. Sogar für jeden Red Dead Redemption 2 Trailer und jede TV-Werbung haben wir wahrscheinlich 70 Versionen angefertigt. Aber die Cutter haben sicher Hunderte gemacht. Sam und ich machten beide unsere Vorschläge, genau wie der Rest des Teams. Zitat Ende. Rasch machte die Info, dass man bei Rockstar 100-Stunden-Wochen geschoben habe, die Runde, und es erschienen Artikel bei Games Industry Biz, bei Kotaku und anderen Webseiten. Auch in der deutschen Entwicklerszene wurde viel diskutiert. Denn um 100 Stunden in eine Arbeitswoche zu pressen, müsste man 7 Tage die Woche über 14 Stunden arbeiten. Oder fast 17 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Das ist schlimmer als alles, was jemals über Crunch, diese Zeit extremer Arbeitsbelastung vor wichtigen Milestones oder dem Release des Spiels, berichtet wurde. Und es erinnert an den offenen Brief, den einige Ehepartner von Angestellten bei Rockstar San Diego im Jahr 2010 veröffentlichten. Sie berichteten damals von extremer Arbeitsbelastung, verpflichtenden 12-Stunden Arbeitstagen, auch am Samstag, und einem Dauerstress, der ihre Lebenspartner emotional und physisch schädigen würde. Die Story schlug damals hohe Wellen und nun stand das Thema Crunch bei Rockstar erneut im Raum. Immerhin, diesmal reagierte Rockstar rasch und bezog zum Beispiel Kotaku gegenüber Stellung. Denn Hauser erklärt dabei, Zitat, es scheint da einige Missverständnisse zu geben, die aus meinem Interview mit Harold Goldberg entstanden sind. Was ich darin ausdrücken wollte, war darauf bezogen, wie die Narration und die Dialoge im Spiel entstanden sind. Darüber haben wir uns hauptsächlich unterhalten, nicht über die anderen Prozesse im restlichen Team. Nachdem wir 7 Jahre lang an dem Spiel arbeiteten, hat unser Senior-Autorenteam, das aus 4 Leuten besteht, Mike Unsworth, Rupert Humphreys, Laszlo und mir, wie wir das immer tun, 3 Wochen intensive Arbeit, um am Ende alles fertig zu bekommen. 3 Wochen, nicht Jahre. Wir haben alle die letzten 12 Jahre zusammengearbeitet und wir halten das für nötig, um alles fertig zu bekommen. Nach so vielen Jahren, in denen man Dinge organisiert und sich auf dieses Projekt vorbereitet, brauchten wir das, um alles zu prüfen und zu finalisieren. Viel wichtiger noch, wir erwarten freilich von niemandem sonst, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Über das gesamte Unternehmen hinweg haben wir einige erfahrene Angestellte, die sehr hart arbeiten, einfach weil sie leidenschaftlich in das Projekt investiert sind. Und wir glauben, diese Leidenschaft sieht man diesen Spielen an. Aber dieser Zusatzaufwand ist deren Entscheidung. Wir bitten niemanden und erwarten auch von niemandem, auf diese Weise zu arbeiten. Viele andere unserer langjährigen Mitarbeiter arbeiten auf eine völlig andere Art und Weise und sind dabei nicht weniger produktiv. Ich bin halt keiner davon. Niemand, ob länger dabei oder neu bei uns, wird jemals gezwungen, Schwerstarbeit zu leisten. Ich glaube, wir betreiben großen Aufwand, um ein Unternehmen zu führen, das sich um seine Mitarbeiter kümmert und es zu einem tollen Arbeitsplatz zu machen. Zitat Ende. Also alles nur ein Missverständnis. Die 100-Stunden-Woche war kein Tatsachenbericht aus Rockstars Studio-Alltag, sondern eher Prahlerei eines kleinen Expertenteams. So nach dem Motto, wir haben uns mal so richtig hart rangenommen, weil wir Bock drauf hatten und weil es sich lohnt. Aber mit der Story war halt Crunch im Allgemeinen und Crunch bei Rockstar im Besonderen erneut ein Thema. Und wieder gab es da zahlreiche Diskussionen und Kommentare. Ein mittlerweile gelöschter Tweet eines Ex-Rockstar-Mitarbeiters etwa lautete, ich habe bei Rockstar 80-Stunden-Wochen geschoben, bis ich einen Zusammenbruch hatte. Hätte ich das nicht gemacht, wäre mein Vertrag gekündigt worden. Der ehemalige PR- und Social-Media-Mitarbeiter Jobs Stauffer schreibt auf Twitter, Zitat, es ist fast 10 Jahre her, seit ich mich von Rockstar getrennt habe. Aber lasst mich euch versichern, dass es während der GTA 4-Ära war, als würde man mit einem Gewehr am Kopf arbeiten, 7 Tage die Woche. Sei auch Samstag und Sonntag hier, nur für den Fall, dass Sam und Dan Hauser vorbeikommen. Die wollen sehen, dass alle anderen genauso hart arbeiten wie sie. Zitat Ende. Oh, und es gab noch mehr Feedback, inklusive eines schönen Twitter-Threads mit Entwicklern, die ihre Spiele vorstellten, die ohne Crunch entstanden sind. Vornehmlich, naja, ausschließlich sind das jedoch Indie-Spiele, Hobbyprojekte. Im AAA-Bereich, so scheint es, ist Crunch einfach an der Tagesordnung. Und erneut stand auch mal wieder die Frage im Raum, was, wenn einzelne Personen diesen Crunch wollen? Was, wenn sie ihr Spiel so gut wie möglich machen wollen und deshalb freiwillig durch die Arbeitshölle gehen? Kann man ihnen diese Leidenschaft verübeln? Ist das die Schuld der Studioleitung? Kann man Crunch jemals gänzlich verhindern? Und auch dieses Mal dürfte diese Diskussion zu keinem Ergebnis führen, aber sie zeigt mal wieder, dass Crunch ein Reizthema in der Branche ist und bleiben wird. Und eines obendrein, über das niemand gerne spricht, glaubt uns. Wir haben es bei Interviews mit AAA-Entwicklern immer wieder mal versucht und niemand traute sich bislang, hierzu eine starke Meinung zu vertreten oder auch nur Details zu schildern. Aus Angst, so scheint es, ähnlich wie Dan Hauser in diesem Fall, zitiert zu werden, zur News zu werden, zur Quelle eines PR-Problems für das eigene Studio. Und deshalb wird das Thema wohl wieder und wieder spontan hochkochen. Immer wieder dann, wenn mal wieder ein Fall von extremen Crunch öffentlich wird oder wenn, wie in diesem Fall, ein Studiochef damit prahlt. Rockstar hat übrigens längst weitere Krisen-PR betrieben und legte dem britischen Guardian etwa die von Mitarbeitern selbst eingetragenen Arbeitsstunden von Januar bis Ende September vor. Demzufolge wurde im Durchschnitt pro Woche von jedem Mitarbeiter zwischen 42,4 und 45,8 Stunden gearbeitet. Die intensivste Woche, die ab dem 9. Juli, bedeutete 50,1 Stunden im Schnitt und ein Fünftel der Angestellten hat dabei 60 oder mehr Stunden gearbeitet, Höchstwert 67,1 Stunden pro Woche. So viel Transparenz ist löblich und Co-Studioleiter Rob Nelson, dem nimmt man auch ab, wenn er dem Guardian gegenüber erklärt, dass manche Mitarbeiter freilich hart arbeiten, dass es Überstunden gibt, aber dass es eben nicht über einen langen Zeitraum als Status quo akzeptiert werde. Man will sich hier beständig verbessern, sagt er, und er gesteht dabei auch irgendwie ein, dass es Verbesserungspotenzial gibt und er zeigt mit diesen Zahlen auf, dass die Arbeit bei Rockstar in der Tat arbeitsintensiv ist, dass hier Überstunden existieren, dass der Crunch real ist. Und dann offensichtlich mit der Erlaubnis, ja vielleicht sogar auf Anregung von Rockstar selbst, meldeten sich in den letzten zwei Tagen vermehrt Angestellte des Studios auf Twitter, um den Headlines über die 100-Stunden-Wochen zu widersprechen. Klar gäbe es immer wieder mal Überstunden, aber mit Ansage und mit Sonderzulage. Zahlreiche Entwickler deckten dem Studio und ihren Teams hier den Rücken. Und wie immer, ich werde euch das alles verlinken, da könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Aber ach, es gibt hier offensichtlich kein wahr oder falsch. Nein, die Rockstar-Entwickler haben nicht allesamt 100-Stunden-Wochen schieben müssen, um Red Dead Redemption 2 fertig zu bekommen. Aber genauso wenig entstand das Spiel völlig ohne Zusatzarbeit. Und in welchem Ausmaß und aus welchen Gründen die zustande kam, das ist für jeden der 1600 Menschen, die in diesem Spiel gearbeitet haben und teilweise immer noch arbeiten, eine ganz individuelle Geschichte. Fakt ist, in der Spieleindustrie, genau wie in der Filmindustrie, sind Überstunden und intensive Arbeitsphasen üblich. Hier herrscht kein berechenbarer 9-to-5-Arbeitsrhythmus, zumindest nicht immer. Und bis heute gibt es keine Gewerkschaft für Spieleschaffende. Und wir werden noch oft über Crunch sprechen und vielleicht gelingt es ja wirklich, diese Unart langsam aber sicher abzulegen. Aber wenn es um eine Meinung geht, dann hört oder lest lieber mal Wolfgangs jüngste Kolumne A Tale Told zu Telltales Ende. Da spricht er ebenfalls über die Crunch-Kultur, da bezieht er Stellung und da berichtet er von seinen eigenen Erfahrungen mit Crunch und rundet diese Nachricht, auch wenn er sich gar nicht direkt auf sie bezieht, weil er diese Kolumne vorher geschrieben hat, wunderbar ab. Gerücht. Obsidian steht kurz vorm Verkauf an Microsoft. Zuletzt ein saftiges Gerücht, das ich in der letzten Magazinfolge bewusst ausgelassen habe, weil es damals noch zu wenig belegt war. Inzwischen aber hat Kotaku-Autor Jason Schreier mehrere anonyme, dem Studio nahe Quellen aufgetan, die einstimmig berichten, dass der US-Entwickler Obsidian Entertainment an Microsoft verkauft werden soll. Der Deal sei zu 90% finalisiert, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis er durchgeht. Obsidian ist bekannt durch Fallout New Vegas, das erste South Park-Rollenspiel und den Kickstarter-Erfolg Pillars of Eternity, dessen zweiter, ebenfalls mit Crowdfunding finanzierter Teil, ist kürzlich erschienen. Die Geschichte von Obsidian reicht natürlich weiter zurück. Co-gegründet von Chris Avallone haben die damals an BioWare-Spielen mitgearbeitet und sind relativ bekannt und beliebt in Rollenspiel- und PC-Spielerkreisen. Und dass sich Microsoft hier einkauft, das ist schlüssig. Kündigte der Publisher und Plattformbetreiber auf der E3 doch an, mehr in eigene Studios und Marken investieren zu wollen. Ein Rollenspielstudio mit PC-Fokus, das fehlt Microsoft im Portfolio, erst recht nachdem man den Fable-Entwickler Lionhead im Jahr 2016 geschlossen hat. Sprecher von Microsoft und Obsidian weigerten sich, diese Gerüchte zu kommentieren, aber Chris Avallone, der Obsidian mitbegründete und 2015 aus dem Unternehmen ausstieg und seitdem gern und ausführlich Kritik am Studio übte, ich verweise hierzu auf das Magazinspezial zur Obsidian-Kontroverse vom Juni dieses Jahres, also Chris Avallone kommentierte dieses aktuelle Gerücht auf Twitter, als ihn nämlich jemand fragte, ob dieser Verkauf eine gute Idee wäre. Da sagte er, Zitat, es wäre langfristig eine schlechte für beide Beteiligten, aus verschiedenen Gründen. Aber herrje, kurzfristig wäre es schwer, Nein zu sagen, wenn Microsoft mit den Dollarscheinen einem Unternehmen winkt, das man schon seit langer Zeit verkaufen will. Ich wäre halt sehr besorgt herauszufinden, warum man es verkaufen will und ob Schlüsselpersonen im Unternehmen bleiben werden. Zitat Ende. Weiteres Salz in diese Gerüchtesuppe. Obsidian hatte bereits mal einen Entwicklungsvertrag für ein Rollenspiel bei Microsoft. Stormlands sollte es heißen und ein exklusiver Launch-Titel für die Xbox One sein. Es sei der größte Vertrag gewesen, den man bei Obsidian jemals unterschrieben hatte, doch Zerwürfnisse zwischen Studio und Publisher sorgten für ein vorzeitiges Ende des Projekts. Und jetzt will Obsidian freiwillig Teil von Microsoft sein, trotz all der verbrannten Erde? Hei, jei, jei. Doch noch ist die Sache in der Schwebe, noch ist das alles ein Gerücht, schauen wir mal wann und ob es eine Bestätigung für diesen Deal geben wird. So, und nun haben wir die Magazinthemen für diese Folge hinter uns und ich verlese wie gewohnt nun die Release-Termine der kommenden 14 Tage. Wer jetzt aber in seinen Player schaut, der wird feststellen, da kommt ja noch ganz viel. Zur Erinnerung, nachher gibt es noch ein etwa 30-minütiges Gespräch mit Michael Hoss, der sich bei Deck 13 nicht nur um die PR, sondern auch das China-Publisher der ganzen von Deck 13 gepublishten Indie-Spiele kümmert. Und nachdem wir das Thema Spielemarkt in China bereits in einem Magazin Spezial angerissen, sowie bei einigen Entwicklerinterviews thematisiert haben, ist dieses Gespräch ein schönes Addendum zu diesem Themenbereich. Es ist einfach spannend, ein paar Erfahrungsberichte von einem Publisher zu haben, der tatsächlich Spiele in China verkauft und mir auch ein paar Zahlen nennt, wie gut das denn eigentlich läuft, was man da tun muss, was da für Besonderheiten auf einen lauern. Dieses Gespräch folgt also ganz zum Schluss als Bonus und wie immer könnt ihr die Kapitelfunktion in dieser Aufzeichnung nutzen, um direkt dorthin zu springen, wenn euch die Releases nicht interessieren. Außerdem seht ihr auch die Timecodes aller Kapitel in der Beschreibung dieser Folge. Aber zunächst Release-Termine. Und zwar eine Auswahl der interessantesten Spiele, die zwischen dem 20. Oktober und 2. November erscheinen. Und ich sehe gerade heute, also am 19. Oktober, ist ja auch Soul Calibur 6 für den PC, die PS4 und die Xbox One erschienen. Der neueste Ableger der Prügelspielreihe mit Fokus auf Waffen. Teils recht abgedrehte Charaktere dreschen dabei mit Stäben, Schwertern, Nunchakus, Säbeln oder so einem Kettenschwert aufeinander ein. Der Release ist mir in der letzten Folge entglitten. Hiermit sei er nachgereicht. Soul Calibur 6, frisch erschienen. Weiter geht's am 23. Oktober etwa mit Ubisofts aktuellem Just Dance, Just Dance 2019. Das Tanz- und Partyspiel kommt mit 45 Songs daher, allesamt aktuelle Pop-Titel, die Onkel Stange nichts, aber auch gar nichts sagen. Und wie immer gilt es, mittels Motion-Controllern oder einer Smartphone-App als Eingabegerät diverse Tanzchoreografien zu einzelnen Songs abzuliefern. Für die Zielgruppe, Kinder und Jugendliche, sicher ein Spaß. Interessant finde ich hierbei, dass das Spiel auf wirklich allen Konsolenplattformen erscheinen wird. Also nicht nur Xbox One, PS4 und Switch, sondern auch PS3, Xbox 360, Wii U und Wii. Ja, es erscheint auch für die Wii. Am gleichen Tag, also dem 23.10., erhalten PC-Spieler von Cities Skylines das Industries Add-on und damit ein komplexes Warenwirtschaftssystem für die Städtebausimulation Cities Skylines. Ja. Und dann am 26.10. folgt Red Dead Redemption 2 für die PS4 und Xbox One. Eine PC-Version ist bislang noch nicht angekündigt, wird aber vermutet. Wer weiß, ob es die gibt und wie lange das noch dauert. Rockstar Games neuestes Open-World-Wild-West-Abenteuer und das vermeintlich ambitionierteste Spiel des Jahres steht also an. Und in diesem Spiel steuern wir den gesetzlosen Arthur Morgan, der Teil einer Bande ist, die von Dutch van der Linde angeführt wird. Der Titel spielt 12 Jahre vor den Ereignissen des ersten Red Dead Redemption und wir dürften im Spiel auch John Marston, den Protagonisten des ersten Red Dead Redemption, kennenlernen, denn zu seiner Vorgeschichte gehörte es, Teil dieser Dutch van der Linde Gang gewesen zu sein. Ansonsten verspricht Rockstar eine Open World der Superlative. Wir sind gespannt, welchen Unterhaltungswert das alles hat und planen, Red Dead Redemption 2 alsbald zu besprechen. Wie bald das sein wird? Keine Ahnung. Anscheinend ist das Ding ja nicht gerade kurz. Am 30. Oktober dann erscheint mit Call of Cthulhu The Official Video Game ein Survival-Horror-Rollenspiel basierend auf H.P. Lovecrafts Romanvorlage sowie dem daraus entstandenen gleichnamigen Pen-and-Paper-Rollenspiel. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch The Official Video Game. Wir spielen darin einen Detektiv, der auf der Insel Darkwater Island den mysteriösen Tod einer Familie untersucht und dabei auf kosmischen Horror aus dem Hause Lovecraft stößt. Entwickelt wird das Spiel von Cyanide Studio, die das schräge Rollenspiel-Adventure The Council sowie kürzlich erst das Strategiespiel Space Hulk Tactics veröffentlichten. Call of Cthulhu, The Official Video Game, erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Und am 1. November erscheint dann The Quiet Man, und zwar nur als Download-Titel für die PS4 und den PC. Ihr erinnert euch ja vielleicht an den schrägen Trailer zum Spiel im Rahmen von Square Enix' E3-Präsentation in diesem Jahr. Unter dem Motto Silence Rings Loudest wurde da ein Actionspiel vorgestellt, in dem Realfilmsequenzen mit Prügel-Gameplay verquirlt werden und unser Protagonist Dane, der eine Entführung aufklären will, ist taubstumm. Weshalb das Spiel auch relativ arm an Sound sein soll und auch keine oder kaum Untertitel bieten wird. Es ist darauf ausgelegt, an einem Stück durchgespielt zu werden und jeder Spieler soll sich, weil er schließlich wie Dane seines Gehörs beraubt ist, seinen eigenen Reim auf die Handlung machen. Das klingt so wunderbar eigenwillig und riskant. Das klingt, als ob es grandios schiefgehen könnte, aber genauso könnte dieses Indie-Spiel auch ein echtes Kleinod werden. Ich begrüße jedenfalls jetzt schon die gewagte Spielidee und ich werde ganz sicher reinschauen. Und am 2. November erhalten Switch-Benutzer neben vielen anderen Ports und aktuellen sowie etwas abgehangenen Indie-Games, die ich hier der Laufzeit halber lieber nicht erwähne, endlich auch Diablo 3 als sogenannte Eternal Collection. Über 6 Jahre nach dem Release des Blizzard-Action-Rollenspiels ist es immer noch relevant, immer noch gut spielbar und für Switch-Besitzer sicherlich ein willkommener Neuzugang im Spielekatalog. In der Edition sind alle bisherigen DLCs für das Spiel enthalten, sowie einige exklusive Items mit Zelda-Bezug, etwa ein Ganondorf-Kostüm. So, Und das waren die Releases für diese Ausgabe. Ihr merkt, die großen Publisher machen artig Platz für Red Dead Redemption 2. Dass im eigentlich so release-starken Herbst so wenig große Titel innerhalb von 14 Tagen erscheinen, das ist wirklich ungewöhnlich. Aber ach, im November geht's dann heiter weiter. Battlefield 5, Fallout 76, das neue Smash Bros., Just Cause 4 und so weiter. Da kommt schon noch was. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein kleines Addendum zu einem Thema, das wir hier in The Pod und insbesondere auch im Magazin bereits mehrmals angeschnitten haben, und zwar das Thema Spiele in China. Konkret geht es darum, wie deutsche Spiele in China funktionieren, was man dafür tun muss, welche Erkenntnisse man da gewinnen kann. Da hat sich Michael Hoss bei mir gemeldet, der ist PR-Manager bei Deck13. Das Studio kennt ihr vielleicht durch unsere Hintergrundreportage. Jochen begleitet ja die Entwicklung von The Search 2, darum soll es aber nicht gehen. Michael hat sich vielmehr bei mir gemeldet, weil er so ein bisschen ein paar Hintergründe weiß, weil er nämlich selbst die Verantwortung im Studio hat, sich um den China-Vertrieb der eigenen Produkte zu kümmern. Habe ich das so richtig gesagt? Und außerdem, hallo Michael.
Hallo Sebastian. Ja, das hast du relativ richtig gesagt. Man muss dazu sagen, dabei geht es tatsächlich nicht um The Search oder The Search 2, sondern tatsächlich um die Projekte, die wir als Publisher betreuen unter dem Deck 13 Spotlight-Label.
Genau, wie viele andere Studios heutzutage seid ihr ein bisschen breiter aufgestellt und vertreibt nun auch Indie-Spiele. Welche Titel sind es denn genau, die du inzwischen schon in China veröffentlicht hast oder auf die Reise in den Osten geschickt hast?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also jetzt das größte, bekannteste Beispiel war ja auch bei euch schon jetzt im Pod in der Wertschätzung gewesen. Das ist Crosscode. Das haben wir auch mit einem chinesischen Partner nach China gebracht. Davon ab, aktuell haben wir noch Wartile, das ist so ein Strategiespiel mit angesiedelt so ein Wikinger-Setting. Das ist ebenfalls jetzt mittlerweile in China verfügbar. To Hell with Hell, das ist so ein Bullet-Hell-Shooter, der ist auch in China mittlerweile verfügbar. Und ein kleines Jump'n'Run namens Rhythmix kommt jetzt auch noch nach China.
Seid ihr da lediglich auf Steam präsent oder habt ihr inzwischen schon den Weg auf die offiziellen Vertriebsplattformen in China gefunden? Denn es ist ja so, dass Steam da derzeit noch nicht offiziell so richtig ein Marktplatz ist. Es funktioniert, soweit ich weiß. Die Community-Funktion kann man nicht nutzen, aber das wird sich auch irgendwann ändern.
Also es ist tatsächlich so, dass wir, dass das Hauptgeschäft dort natürlich über Steam läuft, aber dass wir über unsere Partner vor Ort halt auch Key Reseller bedienen, die halt Steam Keys vor allen Dingen verkaufen. Das ist so wie, im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie bei uns der Humble Store, der auch ja im Prinzip nichts anderes tut, als Steam Keys zu verkaufen, oder Green Man Gaming und wie sie alle heißen. Tatsächlich ist es so, dass wir dann aber noch nicht auf den anderen Vertriebsplattformen dort vorhanden sind. Da müssen wir noch schauen, und das sind wir auch am Evaluieren, wann wir in diese Bereiche dann vordringen werden.
Und du hast ja schon angedeutet, dass ihr einen Partner vor Ort habt.
Genau.
Wie wichtig ist denn das? Ich kann mir vorstellen, wenn man ein Spiel bei Steam rausbringt, wir hatten ja auch schon mal eine Sonderfolge, wo wir in Steam Backend geschaut haben, da kann man ja theoretisch einfach sein Spiel auch in China freischalten, bepreisen und einfach losschicken. Was ist der Vorteil eines lokalen Partners?
Also es ist so, man liest, also ich bin auch relativ viel in den ganzen Indie-Gruppen auf Facebook und in den einschlägigen Foren unterwegs, und man liest öfter mal Aussagen wie, hey, es reicht eigentlich, wenn du eine chinesische Übersetzung hast, dann ist alles gut, dann kann man das machen, dann gehen die Verkäufe in China nach oben. Und das ist eine Aussage, die kann ich tatsächlich so bestätigen. Fakt ist aber, dass man dann immer noch im Endeffekt nur die chinesische Sprache im Spiel hat. Der Vorteil ist, wenn man einen Partner vor Ort hat, dass derjenige oder beziehungsweise dieses Team sich dann darum kümmert, nicht nur das Spiel zu übersetzen, sondern eben gegebenenfalls auch dort zu vermarkten, so wie wir das ja in der westlichen Welt im Endeffekt tun. Das heißt, die kümmern sich um die Presse, um die Streaming-Kanäle, um die Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort. Das Problem ist nämlich, wenn man mal ehrlich ist, ich habe überhaupt keinerlei Ahnung vom chinesischen Markt. Ich verstehe diesen Markt nicht. Das hängt einerseits damit zusammen, dass China vielleicht nochmal ein ganz extremer Sonderfall ist, aufgrund der Umstände dort, wie dort Sachen reguliert werden. Aber auf der anderen Seite hängt es auch damit zusammen, wie sich das Land einfach über die Jahrzehnte oder auch eigentlich seit in der gesamten Geschichte historisch entwickelt hat. Die haben dort ein ganz anderes Presseverständnis. Die haben eine ganz andere Art, wie sie Seiten im Internet konsumieren. Wenn du dir eine chinesische Website anschaust, die total beliebt ist, dann würdest du in Deutschland wahrscheinlich eher vom Hocker fallen, weil die so clicky-bunty ist, dass du eigentlich keine Ahnung hast, wo da irgendwo der relevante Content zu finden ist. Sprich, ich habe keine Ahnung, wen ich da überhaupt anschreiben müsste, damit jetzt zum Beispiel, nehmen wir Crosscode, dort irgendeine relevante Zielgruppe treffen würde. Ich habe ebenso wenig Ahnung von den Social-Media-Kanälen, die dort vorherrschen. Ich spreche und lese auch kein Mandarin oder Simplified Chinese oder was auch immer dort gerade gefragt ist und kann deswegen nicht wirklich sagen, hey, das wäre das perfekte soziale Netzwerk, um unser Spiel zu bewerben. Und das übernimmt dann im Endeffekt dieses Partnerunternehmen, was sich genau um diese Dinge halt kümmert.
Wie habt ihr dieses Partnerunternehmen gefunden? Und fiel es euch leicht, so den Partner in China zu finden? Oder war das schon irgendwie eine kleine Odyssee?
Es ist so eine Sache. Ich kenne jetzt schon eine ganze Weile den chinesischen Markt. Jetzt nicht nur seit ich bei Deck 13 bin, auch schon vorher. Aber unser Ziel war es eigentlich, in diese Gebiete zu expandieren, weil ja auf Dauer, beziehungsweise es war schon vorher klar, dass das ein wachsender Markt ist. Das hat ja auch jeder vorhergesagt. Selbst Valve hat ja gesagt, hey, geht doch nach China, das lohnt sich total. Es war so, dass wir dann sehr, sehr lange Firmen evaluiert haben. Und das Problem mit China ist, dass es dort auch sehr viele undurchsichtige Firmen gibt, bei denen man nicht wirklich sagen kann, okay, ist das jetzt ein sinnvolles Investment, wenn man die Sachen an die gibt, oder ist das eher so, dass sie dann mit dem Geld weglaufen würden? Wir haben uns auf einer Gamescom dann einfach mit diversen Unternehmen getroffen. Und zu denen haben wir dann sehr viele Background-Checks angestellt, auch Firmen kontaktiert, mit denen sie bereits zusammengearbeitet haben, um dann eben uns für eine Firma zu entscheiden, bei der wir ein gutes Gefühl hatten. Und am Ende musste man feststellen, ja, das Gefühl war bombenrichtig.
Willst du die Firma nennen?
Das kann ich gerne tun. Wir arbeiten in China mit Whisper Games zusammen, die mittlerweile auch gefühlt mit der halben deutschen Branche kooperieren.
Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda nehme ich an.
Ja, so ein bisschen.
Tatsächlich nicht einfach, in so einen komplett fremden Markt einzudringen. Mich interessiert da, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber auf welche Art und Weise kooperiert ihr mit denen? Habt ihr feste Verträge, wo ihr denen praktisch eine feste Summe jeden Monat zahlt? Oder nehmen die einfach einen Anteil der Umsätze bei Steam? Oder ist es eine Mischung aus beiden?
Die verdienen die machen im Endeffekt ihr Geld damit, dass sie von den Steam-Umsätzen ebenfalls leben. Das heißt, sie kümmern sich dann um das Spiel und dann kriegen sie anteilig von einem Projekt im Prinzip die Einnahmen für das chinesische Territorium. Das Gute ist, dass Steam einfach die Möglichkeit anbietet, so etwas auslesen zu können, und dann kann man genau sagen, okay, in China wurde so und so viel umgesetzt und davon kriegen die dann vertraglich so und so viel, was ihnen zusteht.
Habt ihr auch ein bisschen Einblick in ihr Wirken und ihre Arbeit? Lernt ihr da vielleicht sogar ein bisschen was darüber, wie man Spiele in China am besten promotet? Haben die so eine Art Reporting euch gegenüber?
Die geben uns tatsächlich Reports. Das Problem ist ehrlicherweise, selbst wenn du diese Reports hast, wirst du daraus nur bedingt schlau, weil du die Seiten nach wie vor nicht wirklich lesen kannst. Also klar kannst du es über Google Translate irgendwie versuchen nachzuvollziehen, aber selbst dann auf die Kontakte dort zu treffen, das ist gar nicht mal so einfach. Da sind andere Märkte deutlich einfacher zu bedienen, zum Beispiel Russland. Was die ebenfalls machen, was in China leider gang und gäbe ist, ist, dass die Kooperation mit den Raubkopiererseiten haben und im Prinzip diese Seiten dafür bezahlen, dass die Spiele nicht in ihr Portfolio übernehmen.
Das klingt ja.
Ja, das muss man erstmal verarbeiten, so innerlich und geistig, und dann feststellen, na gut, das ist dann halt so. Und so machen dort halt andere Leute irgendwie ihr Geld, um davon zu leben. Meine Güte, muss man irgendwie mit klarkommen, und dann geht das auch schon.
Oh Mann, das ist ja eine tolle Räuberpistole. Habt ihr denn schon sowas identifizieren können, wie zum Beispiel Influencer, die für eure Titel besonders wirkungsvoll waren wenigstens? Oder ist selbst das ein bisschen lost in translation?
Selbst das geht ein bisschen lost in translation. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Auf Twitch kann man es tatsächlich nachvollziehen, auf den chinesischen Plattformen. Dafür müsste ich diese Plattformen vernünftig lesen können, und dazu fehlt mir persönlich ehrlich gesagt das Verständnis, dass einerseits an der Übersicht der Seiten, also mit der Übersicht der Seiten zu tun hat, und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wer da erfolgreich ist und wer nicht. Aber ganz ehrlich, also wenn ich brutal ehrlich sein soll, dann kann ich auch nur sagen, naja, ich gucke mir dann die Zahlen an und denke mir einfach, okay, ich bin zufrieden, passt doch.
Ja, letztendlich ist es ja, wie es auch Valve bei den Steam Dev Days mehr oder weniger auch, wie du es angesprochen hast, gesagt hat, hey, übersetzt in asiatische Sprachen und ihr werdet mehr Umsatz bekommen. Da wurden einige Beispiele genannt, auch Koreanisch und Japanisch lohnen sich wohl sehr. Das sind auch Wachstumsmärkte, wo zweistelliges Wachstum noch besteht, anders als Westen oder Nordamerika, wo der Markt praktisch gesättigt ist. Da hat Valve tolle Zahlen präsentiert. Ich erinnere mich an die Zahl, dass ich glaube, Simplified Chinese, also simples Chinesisch, bringt im Schnitt, sagten sie, 67% Umsatz plus. Kannst du das mit deinen Zahlen abgleichen?
Ich kann das mit meinen Zahlen gerade abgleichen. Ich habe nämlich extra ganz unvorbereitet vorher schon mal alles vorbereitet. Also jetzt 67% kann ich jetzt nicht bestätigen. Das mag mal so gewesen sein und für manche Titel mag das auch zutreffen. Nehmen wir jetzt irgendwie so ein sehr grindiges MMO. Ich glaube, da könnte das tatsächlich zutreffen. Wir sprechen hier eher, wenn man von China ausgeht, von Zahlen von zwischen 10-20%.
Aber das ist ja schon ein ordentliches Umsatz plus. Halt, stopp. Entschuldigung, Zukunft, Sebastian, hier, ich sitze gerade über dieser Aufnahme und editiere sie und habe festgestellt, hier stelle ich etwas nicht so ganz sauber dar, da hätte ich präziser nachfragen sollen, deswegen hier nochmal ganz klar gesagt, diese Prozentzahl, die hier genannt wurde, also diese 10-20%, die Michael bei seinen Spielen in China sieht, die sind nicht Umsatzanteil, sondern Anteil an den Gesamtverkäufen. Weil die Spiele in China billiger verkauft werden, sind die Umsatzanteile des chinesischen Marktes nicht so groß. Das sind, ich habe jetzt mit Michael nochmal geschrieben, das sind ungefähr 8-15%. So, und jetzt habt ihr auch die korrekten Zahlen und ich verabschiede mich wieder in die Vergangenheit. Wie viel Aufwand steckt denn jetzt dahinter, um das zu erreichen? Wie viel hat es euch Zeit gekostet und Mühe und wie viel kostet es dich jetzt so im Arbeitsalltag mit deinem chinesischen Partner zu interagieren? Und wie schwierig ist so eine Lokalisation? Wie viel Zeit und Geld muss man da drauf werfen?
Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also jetzt, mittlerweile kostet mich das nicht mehr so viel Zeit. Das hat am Anfang vor allen Dingen sehr viel Zeit gekostet. Sprich, die ganze Organisation, den Background-Check für das Unternehmen zu machen, dann den Entwickler zu briefen, dass er doch bitte Chinesisch einbauen möge, den Entwickler mit dem Partner in Kontakt bringen, dass da immer alles reibungslos abläuft. Wenn diese ganzen Strukturen erstmal vorhanden sind, ist die nachfolgende Kommunikation eigentlich relativ einfach und dann baut man auch so ein gewisses Vertrauensverhältnis mit dem Partner auf und dann geht das sehr, sehr geschmeidig über die Bühne und dann ist das nicht mehr so der Mega-Aufwand.
Wie siehst du das jetzt in der Zukunft? Wenn ihr jetzt demnächst noch weitere Indies unter Vertrag nehmt und die hier in Deutschland publish, / die Pressearbeit macht, ist dann für dich eigentlich klar, dass dieses Spiel auch nach China kommen sollte? Oder ist es dann immer noch wichtig zu entscheiden, welche Sorte Spiel das ist?
Also wir machen das ja nicht nur in Deutschland, sondern halt eigentlich weltweit. Aber also wir kümmern uns auch um die weltweite Distribution. Wir veröffentlichen dann auch in China automatisch natürlich über Steam, nur halt nicht unbedingt mit chinesischer Sprache. In der Regel machen wir es so, dass wir mit den Teams reden und ihnen halt das Modell erklären, auch was den chinesischen Markt angeht, wie das genau finanziell dann geregelt ist. Und ich habe bisher noch kein Team gefunden, was dann gesagt hat, oh nee, das machen wir nicht, da geht uns aber Geld flöten. Weil, seien wir mal ehrlich, selbst wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, gehen wir mal von 50% aus, was eigentlich zu hoch berechnet ist für den chinesischen Markt. Aber angenommen, der Partner würde dann sagen, okay, wir übersetzen dein Spiel ins Chinesische und wir kümmern uns um die Vermarktung, um die Distribution in China und dafür nehmen wir 50% der Einnahmen von Steam China. Selbst dann würde ich es noch immer machen, aus dem einfachen Grund, dass du sonst ja vom chinesischen Markt, keine Ahnung, machst du 100 Einheiten auf Lebenszeit gerechnet. Wenn du dann aber die Übersetzung hast und den Partner, dann machst du halt ein paar tausend Einheiten. Das heißt, du machst trotzdem viel, viel mehr Geld, wenn auch wenn du einen Teil des Geldes abgibst.
Und wenn du jetzt auch schon die Spiele weltweit publishst und andere Lokalisationen drin hast, gibt es denn jetzt, mal kurz über den Tellerrand des China-Themas geschaut, andere Märkte, die für dich ebenfalls interessant und spannend sind, wo du Wachstum siehst, wo du siehst, dass es sich lohnt?
Tatsächlich Japan und Korea. Also das ist tatsächlich, also das im Prinzip das, was Valve auch gesagt hatte, das sind Märkte, die da deutlich hervortreten. Russland ist so ein bisschen am Steigen, aber in Russland, es ist ein bisschen schwieriger, dann irgendwie die richtigen Kontakte zu finden, um dann einen Partner zu haben, der dann willens ist, das Risiko mitzutragen. Es gibt noch andere Länder, die da nicht ganz unspannend wären. Man sagt jetzt im Moment, dass die Türkei ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast gewesen war. Im Moment aufgrund der schwachen Lira eher nicht mehr. Aber definitiv die asiatischen Länder sind auf dem Vormarsch.
Okay. Und als wir uns vorher schon mal ein bisschen über das Thema unterhalten hatten, als ich so abstecken wollte, ob es sich lohnt, mit dir zu sprechen, hast du auch gemeint, dass die Preisgestaltung auch absolut wichtig ist?
Ja, definitiv. Also man, das ist nämlich etwas, was du vorhin angesprochen hattest. Nur weil jetzt irgendwie ein Spiel irgendwie 20% der Einheiten ausmacht, heißt das nicht unbedingt, dass es dann auch gleichzeitig 20% des Umsatzes ausmacht. Man muss in China tatsächlich noch ein bisschen niedrigpreisiger rangehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass China hat halt ein deutlich niedrigeres Grundeinkommen als wir jetzt hier bei uns. So dieser Durchschnittsverdienst ist dort einfach niedriger. Und es gibt natürlich bei Steam und auch bei anderen Plattformen Regional Pricings. Das heißt, du gibst einfach deinen Euro oder deinen Dollarpreis ein und Steam berechnet dir dann, was es dann in den anderen Territorien kosten sollen müsste. Tatsächlich ist es so, dass Steam da immer noch ein bisschen zu hoch berechnet, was China angeht. Da muss man immer noch ein bisschen manuell runtergehen. Sollte man sich aber mit seinem Partner dann vor Ort einfach beraten, welcher Preis angemessen ist. Die wissen das in der Regel schon relativ gut und können das ganz gut einschätzen und dann findet man dann schon einen ganz passablen Weg, der dann alle zufriedenstellt. Das ist natürlich so, dass man dann halt in China insgesamt weniger verdient an der Einheit, aber am Ende, sag ich es mal so, Geld stinkt ja bekanntlich nicht.
Pecunia non olet.
Genau.
Nun verkauft ihr Spiele in China an ein Publikum, das ihr nicht versteht. Kriegt ihr denn in irgendeiner Form auch Feedback von denen? Also sowohl von technischer Natur, ob die Übersetzung gelungen ist, ob die Lokalisation einen guten Job gemacht hat, ob die Spiele funktionieren, ob die Spiele irgendein Problem haben. Hast du da ein Gefühl dafür, wie die Spiele eigentlich dann ankommen letztendlich?
Ja und leider ja und Gott sei Dank ja. Das ist immer so eine gemixte Wundertüte, nenne ich das mal. Jetzt einfach mal am Beispiel Crosscode. Die meisten negativen Reviews auf Steam kommen tatsächlich aus China, was einfach damit zusammenhängt, dass die Spieler dort ein anderes Verständnis von so einem JRPG haben als jetzt, sag ich mal, der westliche Markt. Das muss man einfach mit einkalkulieren und dann muss man da auch so ein bisschen anpassen und vielleicht dann auch auf jede einzelne Review dann nochmal gesondert antworten. Das macht dann zum Glück aber auch unser chinesischer Partner, nicht wir, weil wir können leider kein Chinesisch.
Hast du denn identifiziert, ob es irgendwelche Besonderheiten im chinesischen Markt, / beim chinesischen Spieler gibt, die man beachten sollte, wenn man so ein Spiel da veröffentlicht?
Tendenziell ist es so, dass in China die Spieler eher einfachere Spiele gewohnt sind scheinbar. Also zumindest deuten unsere Reviews darauf hin. Das lässt sich damit herausfinden, dass man dann irgendwie liest, okay, ja, das Spiel ist ja ganz toll, aber an der Stelle kam ich jetzt 5-mal nicht weiter, bin 5-mal gestorben, deswegen finde ich das Spiel doof. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Spiele viel, viel leichter sein müssen, sondern eher so, dass man darauf achten sollte, dass die Spiele vielleicht nicht so große Hürden bereithalten, so dass die Bossgegner auch im ersten Anlauf zu schaffen sind, was dann aber wiederum negativ für den westlichen Markt wäre, wo dann die Spieler eher erwarten, okay, bei einem Bossgegner kann ich auch mal 5-mal sterben, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt keine Blamage für mich.
Boah, was ist denn da jetzt so dein Königsweg? Ein Spiel in China veröffentlichen, dafür vielleicht ganz leicht und vielleicht auch nicht allzu aufwendig anpassen, vielleicht einfach den Schwierigkeitsgrad leicht in normal umbenennen, solche Sachen, oder am besten eigentlich gar nicht groß anfassen, lokalisieren, dort veröffentlichen, die Zusatzeinkünfte mitnehmen, oder ist es dann schon wieder ein Risiko, weil vielleicht der enttäuschte chinesische Spieler den Review-Score im Steam drückt und damit auch weltweit die Verkaufschancen behindert?
Ich glaube nicht, dass sich die Reviews so deutlich dann auswirken, die aus China kommen. Bei uns ist es jetzt tatsächlich so, dass es dadurch von 95% auf 94% gedroppt ist, was ein bisschen ärgerlich ist, weil man jetzt halt das äußerst positiv nicht mehr hat, sondern nur noch sehr positiv ist. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das auch wieder nach oben korrigieren können auf Dauer. Davon ab, wir haben es jetzt bisher so gehalten, dass wir es eigentlich deswegen nicht extra gesondert angepasst haben, weil das quasi auch ein Einknicken vor etwas wäre, was man selber ja gar nicht möchte. Man will ja vielleicht sogar genau dieses Erlebnis bieten. Ich glaube, da ist es viel, viel wichtiger, gegenüber dem Spieler aus China dann besser zu kommunizieren, dass das Spiel eben genauso gemacht ist, dass man auch mal 5-mal scheitert. Aber dafür braucht man wiederum einen Partner, der sich halt auch um genau diese Dinge kümmert. Das ist dann sehr zeitaufwendig, aber ich glaube, auf Dauer ist dieser Weg eigentlich deutlich besser. Vor allen Dingen, weil auf Dauer wird sich das oder so entwickeln, dass der chinesische Markt sich dem westlichen Markt anpassen wird, was das an Thema angeht.
Dass man praktisch andere Konsumgewohnheiten entwickelt, das kann ich mir vorstellen.
Würde ich behaupten, ja. Im Moment ist der chinesische Markt ja gerade im Mobile eher sehr stark und die entdecken ja jetzt gerade erst so dieses PC-Gaming für sich und ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bis sie dann einfach auf diesem Level angekommen sind, der einfach hier vorherrscht. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, dass sie irgendwie das nicht können oder so, sondern einfach, dass sie das nicht gewohnt sind, weil du auf Mobile-Spielen, da wirst du ja immer, da kriegst du Pop-Ups, die dir sagen, wie toll du bist. Die belohnen dich die ganze Zeit, diese Dinger. Und beim klassischen PC-Spiel ist das halt einfach nicht der Fall. Und ich glaube, da muss einfach auf Dauer durch einen sehr langen Prozess ein Umdenken stattfinden. Ich glaube aber, das hat auch schon begonnen, weil wir kriegen ja auch sehr, sehr viel positives Feedback aus China.
So abschließend scheint es ja schon irgendwie eine neue Arbeitsrealität für dich zu sein, dass diese globalisierte Welt jetzt langsam so weit zusammengewachsen ist, dass man relativ problemlos weltweit veröffentlichen kann, auch die einzelnen Märkte ein bisschen berücksichtigen muss und sich vielleicht da ein bisschen Hilfe holt. Habt ihr euch mal überlegt, euch einen chinesisch sprechenden Mitarbeiter hier direkt nach Deutschland zu holen? Würde das nicht vielleicht ein paar Vorteile bringen, diesen Markt für euch auch sehr viel greifbarer und verständlicher machen?
Wäre tatsächlich eine Option. Es ist aber trotzdem ratsam, jemanden vor Ort zu haben, weil, naja, ich sag mal so, das ist leichter, mit den Behörden dann dort vor Ort zu kommunizieren und da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten zu geraten. Da muss man einfach ganz klar und realistisch sagen, da ist China einfach nochmal ein ganz anderes Gebiet als jetzt, sag ich mal, Europa. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt darauf vertrauen, dass dann, wenn ja jemand hier vor Ort sitzen würde, der sich nur darum kümmert, da tatsächlich alle Sachen beachtet, die vor Ort wichtig sind. Ist eine Option, kann man auf Dauer sicherlich drüber nachdenken, würde ich jetzt aber nicht unbedingt priorisieren.
Okay. Werden die Spiele, die ihr in China veröffentlicht, eigentlich in irgendeiner Form freigegeben oder einer Prüfung unterzogen? Oder ist es deswegen, weil Steam in China noch so einen inoffiziellen Graustatus hat, derzeit noch gar nicht nötig?
Bisher war das noch nicht nötig. Das wird jetzt nötig werden, da ja Steam einem Umbruch in China bevorsteht. Das ist ja mittlerweile auch schon durch die Medien gegangen. Muss man dann schauen, wie sich das entwickelt.
Bereitet ihr euch in irgendeiner Form darauf vor, dass jetzt diese, ja, praktisch Spielefreigabe, ähnlich wie es bei uns ja mit der USK und europaweit mit der PEGI stattfindet, dass die in China jetzt auf euch zukommt? Macht euch das ein bisschen Sorge oder ist es einfach etwas, das ihr erstmal auf euch zukommen lasst und dann mal guckt, was passiert?
Naja, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir das auf uns zukommen lassen müssen, weil noch niemand so ganz genau weiß, was da jetzt bevorsteht. Muss man schauen. Wir sind da natürlich im Gespräch mit unserem Partnerunternehmen. Was das jetzt am Ende genau im Klartext bedeutet, wird sich zeigen müssen. Ich glaube, die größte Angst hat man eher im Moment davor, dass die Prüfungen zu lange dauern. Man munkelt da ja irgendwie was von mehreren Monaten und das könnte tatsächlich zu einem Problem werden. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt China dann irgendwie auf Einnahmen aus diesem Bereich so lange verzichten will, weil ich meine, da geht's ja nicht nur um uns, die wir jetzt mit irgendwelchen Indie-Spielen da um die Ecke kommen, sondern da geht's ja auch um die ganz großen Player, wie jetzt, sei das jetzt World of Warcraft oder, na gut, wobei, ist das auf Steam, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber PUBG als Beispiel. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie sich da diese Einnahmen auf Dauer entgehen lassen wollen, nur weil ein Spiel dann irgendwie im 7. oder 8. Monat in der Warteschleife hängt. Hm. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist dann die chinesische Wirtschaft auch zu sehr vom Geld getrieben.
Ja, das stimmt. Und ich denke auch, dass die Freigabeprozesse und auch dieses Fegefeuer vielleicht eher schlimm sind für die ganzen Online-Spiele und Games as a Service. Ich habe den Eindruck, die sieht der chinesische Staat und die Aufsichtsbehörden sehen sowas kritischer. Es sind ja auch so Spielzeitbeschränkungen in Mobile-Spielen da längst Realität von 1 bis 2 Stunden am Tag. Das sind Gott sei Dank Probleme, mit denen ihr euch als Indie-Publisher da gar nicht rumschlagen müsst.
Genau, genau. Da stimme ich dir voll zu. Vor allem gerade bei den Online-Spielen ist es ja dann so, dass die Leute dann halt auch dort aktiv mit anderen Spielern kommunizieren müssen. Und da ist dann halt diese Regulation, die in China einfach noch gegeben ist, ein ganz anderes Thema als jetzt, sag ich mal, bei einem Singleplayer-Rollenspiel.
Hm. Du, danke auf jeden Fall für diesen Einblick in das Veröffentlichen, also in die Realität des Veröffentlichens von Spielen in China. Gibt's noch irgendeinen Aspekt, den du am Ende noch hervorheben willst, den ich jetzt vielleicht nicht angesprochen habe?
Retrospektiv aufgefallen ist, dass ich eine Frage nur so bedingt beantwortet hatte. Deswegen habe ich mir das jetzt extra für den Schluss aufgehoben. Und zwar hattest du ja gefragt, ob es irgendwie eine Art von Spielen gibt, die in China nicht unbedingt so gut funktionieren. Und tatsächlich ist es wohl so, diese Erfahrung haben wir bisher noch nicht gemacht, werden das aber dann wahrscheinlich in 2019 machen, weil da kommt dann ein Spiel von uns raus, das heißt The Shattering. Aber angeblich laufen Horrorspiele dort nur bedingt gut. Das muss man dann aber mal schauen.
Ja, danke dann für deine Aussagen. So zum Schlusswort, glaube ich, wenn du dich jetzt mal an den Indie-Entwickler da draußen wendest oder generell an den Spieleschaffenden, China sollte man mitnehmen, oder?
Auf jeden Fall. China ist einer der wachsenden Märkte, global gesehen in jedem Wirtschaftsbereich und gerade auch in der Spieleindustrie, wenn es um PC- und Konsolenspiele geht auf Dauer, sollte man diesen Markt auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man weiterhin mitspielen möchte.
Alles klar. Dann vielen lieben Dank für deinen Senf zum Thema chinesischer Spielemarkt. Ein wunderbar spannendes, fremdes und sich ständig entwickelndes Thema, das wir sicherlich immer wieder mal hier bei The Port behandeln werden und das mich einfach auch dauernd brennend interessiert. Deswegen Dankeschön.
Stets zu Diensten.
Und das war's dann für heute mit dem Magazin. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Bis zum nächsten Mal.